Und so war mir auch klar, wenn die Städte dicker werden und größer werden und du irgendwann die Autos nicht mehr in der Innenstadt hast, aber die Leute alle mit Bus und Bahn fahren, aber du keinen Bock hast, irgendwie 2 Stationen auf den Bus zu warten, dann brauchst du irgendwas Kleines, Kompaktes, um das mitzunehmen. Es ist einfach so krass logisch gewesen. Und darum war es mir klar, dass ich nicht einen Elbkahn in Bewegung setzen muss alleine, um die Gesetze zu ändern, sondern ich muss eigentlich nur einen Ballon, der unter Spannung steht, anstechen und dann platzt er.
Moin und willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als 2 Jahren in aller Munde waren. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande wiederum kostenlosen Parkraum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politik bedenken und auch Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und in dieser ersten Jubiläumsfolge von Freifahrt spreche ich mit Florian Wahlberg. Florian ist in meiner Wahrnehmung in Deutschland sowas wie der Vater von elektrischen Kickscootern. Er ist Enthusiast, Unternehmer, Gründer und Geschäftsführer von Wahlberg Urban Electrics. Vermutlich besser bekannt unter den E-Scooter-Marken Ecret und The Urban. Florian ist ein spannender Charakter, wie ich finde. Auf der einen Seite ist er eine Rampensau und nimmt kein Blatt vor den Mund. Auf der anderen Seite spricht er verletzlich über den Sharing-Markt und wie sich seine Rolle nicht so entwickelt hat, wie er es 2018 und 2019 eigentlich vorhatte. Diesen Mut in dem Interview schätze ich an ihm sehr. Ich mag solche Charaktere mit Ecken und Kanten ja, die ihren Standpunkt klar und deutlich machen, aber nicht nur laut herumtrommeln. So sprechen wir natürlich sowohl über den Endkundenmarkt, in dem Florian ja hauptsächlich unterwegs ist, aber auch über den Sharing-Markt. Ihr erfahrt zum Beispiel, wieso er der Überzeugung ist, dass diese unterschiedlich reguliert werden sollten und wie es war, für ihn bei der Zulassung 2019 mitzuwirken. Am spannendsten sind aber vermutlich, welche Details Florian aus der Hardware-Entwicklung und der Fertigung von E-Scootern in China teilt. Ich jedenfalls habe sehr viel gelernt über Elektronikkomponenten, die Preisvarianz bei der Herstellung und welches Sicherheitsrisiko billige Bauteile eigentlich haben können. Diese 10. Folge von Freifahrt ist gespickt mit Realismus, Begeisterung und unverhohlener Echtheit. Ich find's toll, sage dir danke für das Interesse und das kontinuierliche Zuhören und wünsche jetzt viel Spaß mit der Folge. Florian, du bist eine Rampensau und das meine ich nicht nur, weil du schon in mehreren Podcasts zu hören warst, auch im Mighty Brand 1 Podcast. Worüber wollen wir heute reden, wenn wir über das Thema E-Scooter sprechen? Hast du eine Idee?
Ich kann mir vorstellen, es wird um alles gehen, was E-Mobilität im urbanen Raum angeht. Wie verstaust du die? Wie umweltschädlich sind die? Warum sind manche billig, manche teuer? Was hat das Sharing damit zu tun? Wollen die Leute das eigentlich fahren? Werden die Fahrräder outgesourced? Was wird das mit dem Straßenverkehr zu tun haben? Und so weiter und so fort, oder?
Also alles.
Alles.
Lass uns doch mal gucken, ob wir ein spannendes Thema rauspicken können aus diesem ganzen Potpourri. Florian Wahlberg, du bist Gründer von Wahlberg Urban Electrics. Mittlerweile gibt es ein paar Untermarken. Als ich unten gerade reingegangen bin in euer Speicherstadthaus, habe ich gesehen, dass es noch ein paar mehr Marken dranstehen. Erzähl doch mal ein bisschen, wer ist Florian Wahlberg und was macht dein Unternehmen?
Wer ist Florian Wahlberg? Vielleicht erstmal so ganz blöde runtergebrochen. Ich bin 45, habe eine Frau und 2 Kinder, eine 4, eine 6, Charlie und Pepper.
Fahren die auch Scooter schon?
Die fahren Micro-Scooter. Schöne Grüße an Wim in die Schweiz. Fahren aber nicht elektrisch. Die sollen sich bitte jetzt noch nicht mit so einem Quatsch auseinandersetzen. Aber wenn sie älter werden, natürlich sollen sie die richtigen Roller fahren. Ich bin seit 2003 im Bereich E-Mobilität und zwar Elektroroller aktiv. Bin ein totaler Elektroroller-Fachidiot oder Fachidiot aus der einen Perspektive, zum anderen brenne ich für diese Mobilitätsform. Habe also riesig Freude an dieser Fahrzeugklasse und bin ursprünglich aber eigentlich aus einer anderen Industrie. Das heißt, ich komme eigentlich aus dem Musikbereich. Bin früher Musiker gewesen, habe dann ein Label gegründet, einen Verlag gegründet, habe ein Konzert beim Konzertveranstalter von Charles Kaufmann gelernt.
Deswegen auch die Rampensau, ne?
Ja, genau. Und darum, wenn da eine Bühne ist, mach mal Platz. Nee, also da komme ich eigentlich her, bin aber dann etwas überdrüssig gewesen, was halt das Dealen mit Egos angeht. Und mit auch letztendlich der Verletzlichkeit im künstlerischen Bereich, ne, weil da Menschen den ganzen Tag sehr, sehr viel Liebe eingeben. Und ich finde es fand es persönlich sehr schwierig, mit sehr, sehr viel emotionalem Input, den du halt in Musik gibst, deine Miete zahlen zu wollen, weil das ich habe das nicht zusammenbekommen und bin damit nicht glücklich gewesen und bin dann sehr glücklich gewesen, dass ich irgendwann mit Elektromobilität in Kontakt kam, einen Elektroroller hatte, viel daran gebastelt hatte und dachte, sag mal, das ist ja, wie geil ist das denn?
Stimmt das, dass du, wenn ich dich unterbrechen darf, dass du von in der Musikzeit einen normalen Roller hattest, der dir die riesengroßen Wege auf irgendwelchen Events, Konzerten und so zurücklegen hat lassen?
Ja, ist genau so gewesen. Also es ist als Tourleiter war ich unterwegs und als Tourleiter als Tourleiter oder Tourmanager bist du diejenige Person, die quasi die Brücke zwischen allem eigentlich darstellt. Und wenn du mit einem Künstler unterwegs bist, dann kannst du als Tourmanager natürlich entweder dich in dein Büro zurückziehen und dann geht aber alles daneben oder du nimmst es halt ernst und dann kümmerst du dich einfach um alles. Und wenn du dich um alles kümmerst und bist dann in großen Hallen unterwegs, da hast du am Tag 20, 30 Kilometer Hackengas gegeben. Und ich hatte damals einen kleinen chinesischen Elektroroller geschenkt bekommen. Und das war so derbe praktisch, weil die Hallen sind riesig, keine Sau ist da. Du hast einfach nur Hackengas gegeben und mit dem Roller habe ich mir den Alltag versüßt. Und das war sehr praktisch. Der war allerdings schrottig, der war immer am Arsch, den habe ich repariert, den Hersteller kennengelernt, viel daran gebastelt und gemerkt, dass es unterm Strich, um es ganz schnell runterzubrechen, auch möglich ist, seine Miete zu zahlen mit etwas, was halt nichts mit so viel, ja, ich würde mal sagen, Ego oder Emotionen zu tun hat, letztendlich auch wie Musik. Weil es einfach ein technisches Produkt sein kann, was halt, das ist scheißegal, ob du nett oder doof bist, wenn das Ding funktioniert, reicht das, das ist okay, das ist schon mal ganz schön viel. Und ich bin also irgendwann dort dann eingestiegen und habe dann die Musikbranche hinter mir gelassen und aber konnte nicht davon ablassen, trotzdem alles an Liebe, Energie und Ego trotzdem wieder zu investieren. Und jetzt habe ich irgendwie mir wo eine andere Bühne gesucht, aber es macht einfach so eine wahnsinnige Freude und so einen totalen Spaß. Und ganz kann ich das noch nicht sein lassen, irgendwie alles reinzuschmeißen, was geht.
Ich glaube, du bist ungefähr einer der begeisterungsfähigsten und authentischsten Menschen in der Industrie.
Oh, geil, danke. Den nehme ich.
Und gleichzeitig saßt du ja in Brüssel und hast dort Prüfnormen mitentwickelt oder beziehungsweise die Grundlage so ein bisschen geschaffen für dieses Thema Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung, welche ja im Juni durch den Bundesrat gegangen ist. Wie passt das zusammen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie du da sitzt mit irgendwelchen Klischee-Menschen in grauen Anzügen einfach rumhüpfst mit deiner Mütze Captain Electric und irgendwie all erzählst, wir müssen anfangen, wir müssen das, wir brauchen das, los, komm schon, komm, wir brauchen Scooter, das dauert schon 20 Jahre zu lange.
Ja, genau. Ungefähr so ist das, genau so. Okay, alle grau. Nee, also unterm Strich hätte ich mir auch nicht lange vorstellen können, aber es ist eigentlich relativ, relativ leicht zu erklären, wie das kommt. Ich habe ja, als ich angefangen habe, Elektroroller zu machen, erst einmal als Dienstleister gearbeitet für einen Importeur. Das waren damals Elektroroller, die, ich will es mal, mit vorsintflutlicher Technologie gefertigt waren. Das heißt Kettenantrieb, Bleiakkus. Irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, jetzt nehmen wir mal nicht Bleisäure, sondern Bleigel. Das war schon einfach so, dass die Leute gesagt haben, das ist ja ganz crazy shit. Die haben wir damals MMR-Akkus genannt, weil wir dachten, wir müssen dem irgendeinen coolen Titel geben. MMR-Akkus war dann der heiße Scheiß. Das war dann Bleigel, MMR, Kurzform von Make Me Rich, weil die waren viel teurer als die anderen, macht aber gar keinen Sinn, aber scheißegal. Und wir haben also alles Mögliche gemacht, aber als ich dann diese Fahrzeuge quasi als Dienstleister quasi hergestellt habe, waren das alles Fahrzeuge der Kategorie L1E. Ich glaube, da sind relativ viele Fachleute hier, die deinen Podcast hören. Für diejenigen, die es nicht wissen, das sind L1E ist eigentlich eine Zulassungsform für Mofas. Also ein ganz normales Mofa-Kennzeichen, bis 45 km/h geht das. Und da dann kannst du damit loslegen. Als ich aber mich dazu entschieden habe, mich aus der Position eines Dienstleisters wegzubewegen und zu sagen, ich mache etwas Eigenes, habe ich mir eine Nische gesucht, von der ich wusste, das ist die Zukunft. Das sind nämlich die Fahrzeuge, die du einfach schnell falten kannst und in den Kofferraum schmeißt ohne Sitz, um die ultrakurzen Entfernungen zurückzulegen. Das ist wahnsinnig zukunftsträchtig, aber noch nicht erlaubt. Und das war nicht erlaubt, weil einfach keiner sich mal überlegt hat, wie du denn eigentlich sowas zertifizieren oder zulassen kannst. Und darum gab es keine Regeln dafür. Und da es in Deutschland so ist, dass alles, was nicht geregelt ist, im Umkehrschluss verboten ist, war das für mich geil, weil ich dachte, geil, das ist also idiotensicher, das wird kommen, weil es einfach krass naheliegend ist. Und hab dann gesagt, ich stelle diese Fahrzeuge her und muss mich einfach darum kümmern, dass sich halt die Gesetze ändern. Und da ich
klar, ist ja
naheliegend.
Auf jeden Fall naheliegend. Ich finde etwas, aber damit ich das nutzen oder damit das erlaubt ist, verändere ich erstmal die Gesetze. Fantastisch.
Ja, das ist, also ich habe natürlich auch Spaß, das so polemisch einfach runterzubrechen, weil ich mir natürlich darüber bewusst bin, wie absurd sich das anhört. Aber es ist nicht absurd, wenn du dir felsenfest sicher bist, dass das die einzig sinnvolle Lösung ist. Es ist einfach für mich so klar gewesen, das ist einfach so wie Ei des Kolumbus, das ist ja natürlich steht das Ei, wenn du es da auf den Tisch knallst, ist ja klar. Und so war mir auch klar, wenn die Städte dicker werden und größer werden und du irgendwann die Autos nicht mehr in der Stadt hast, aber die Leute alle mit Bus und Bahn fahren, aber du keinen Bock hast, irgendwie 2 Stationen auf den Bus zu warten, dann brauchst du irgendwas Kleines, Kompaktes, um das mitzunehmen. Es ist einfach so krass logisch gewesen und darum war es mir klar, dass ich nicht einen Elbkahn in Bewegung setzen muss alleine, um die Gesetze zu ändern, sondern ich muss eigentlich nur einen Ballon, der unter Spannung steht, anstechen und dann platzt er. Das heißt, ich wusste, ich muss eigentlich nur minimalen Input geben und ich muss nur die richtigen Leute finden und den richtigen initialen Input geben. Und zu deiner initialen Frage oder zu deinem Gedankengang, ich in Brüssel mit den grauen Männern, einmal ganz konkret dazu. Ich habe beim TÜV angerufen, hat gesagt, kannst du bitte mein Fahrzeug prüfen? Ich will das hier irgendwie mit einer LNC versehen, aber ohne Sitz. Geht nicht. Warum nicht? Ja, weil wir nicht wissen, wie wir das prüfen sollen. Es gibt keine Norm dafür. Ja, wer gibt euch das denn vor, was zugelassen ist? Ja, das KBA. Da habe ich jetzt beim Kraftfahrtbundesamt angerufen, hallo, wie geht das? Und gesagt, ja, es gibt keine technische Norm dafür und außerdem gibt es auch keine Regulierung dafür. Wo sollen wir wissen, ob das sicher ist oder nicht? Ja, wer macht denn das? Das machen die technischen Komitees in Brüssel. Und dann habe ich mich halt in Brüssel durchgefragt und versuche mal ein technisches Komitee anzurufen. Ist ja auch nicht im Telefonbuch. Und habe dann Folgendes gemacht. Für mich damals und auch noch heute das Allerabsurdeste, was Fahrzeugzulassung und Zertifizierung angeht, ist wirklich die Kategorie der selbstbalancierenden Fahrzeuge, ein Segway. Das ist ja etwas, was ich heute immer noch als den absoluten Wahnsinn empfinde. Also erst einmal, wir haben uns alle daran gewöhnt, selbstbalancierend, aber so das Prinzip, so stellst du dich auf 2 parallel stehende Räder und das Ding fährt. Hä? Das ist schon echt. Also spul mal 30 Jahre zurück und zeig das jemandem, der denkt, du kommst vom Mond.
Zumal ja auch witzig ist, dass die Dinger erlaubt sind und zugelassen sind und jetzt E-Scooter einfach so ein riesen Hackmeck drüber gemacht worden ist. Und
genau.
Sagst ja immer, mach doch einfach, sag das ein Fahrrad, fertig aus.
Ganz genau. Und das war der Punkt. Es war aber zu dem Zeitpunkt schon erlaubt, ein Segway zu fahren. Und da habe ich halt gesagt, okay, ich suche mir den Typen, der das gemacht hat. Weil jemand, der das schafft, so ein Gerät zuzulassen, ey, der hat richtig einen Nagel im Kopf, den brauche ich. Und da habe ich halt rausgefunden, es gab halt einen Nicola Dallatana, heißt der Italiener, der für Segway diese ganze EU-Zulassung gemacht hat. Und den habe ich einfach kontaktiert, ganz blöde, ich glaube Xing, LinkedIn oder sowas, und gesagt, ey, lass mal treffen. Und habe dem gesagt, sag mal, du hast es hier mit den Zulassungen, mit den Nummernschildern irgendwie L1E-mäßig geschafft, mit der elektrischen Gehhilfe auf parallel stehenden Rädern. Du willst doch auch, dass du kein Nummernschild an den Dingern hast. Und du brauchst doch jemanden aus einem anderen Bereich, der nochmal mitkämpft. Lass uns doch mal was zusammen machen. Und dann hat der mir eigentlich gesagt, wie es funktioniert. Und unterm Strich ist es dann Segway. Und wir und ich waren eigentlich dann der Initiator für die Gründung einer Arbeitsgruppe in China und hatten dann nur das Problem, okay, wer finanziert's? Und haben gesagt, okay, wir hätten noch Roller. Dachte ich, ja, Decathlon, die haben viel Geld und die wollen auch Roller. Und dann habe ich halt Fabrice Follon angerufen von Decathlon. Oder war das Habib? Ist auch scheißegal, wer. Und dann hat Decathlon gesagt, ja, wir finanzieren das und haben ordentlich Kohle reingehauen und dann war das technische Komitee gegründet. Die Leute wussten alle, wie es geht und ich saß dabei und habe blöde Sprüche geklopft.
Fantastisch, großartige Vorstellung. Du sprachst schon von Wim Ubota, heißt der, glaube ich, der Gründer von Microsystems aus der Schweiz. Aha. Der hatte um 2000 herum schon sowas vorgestellt und ich habe mal recherchiert, es gibt tatsächlich vom Fraunhofer-Institut schon eine Publikation, wo 2011 von dem Begriff Mikromobilität auch gesprochen worden ist. Und Professor Rammler hatte mir auch erzählt, dass die auch diesen Begriff schon in ihrer Forschung schon genutzt hatten. Das heißt, das Produkt war ja schon offensichtlich seit, wenn du sagst 2003, bist du in dem Game drin. Seit wann gibt es jetzt Wahlberg Urban Electrics, MyGrad?
2011.
Das heißt, seit ungefähr 10 Jahren gab es dieses Produkt schon, war Microsystems
da. Aber nicht elektrisch, ne? Micro waren immer Kickroller.
Kickroller.
Also ohne elektrischen Antrieb.
Aber die haben mittlerweile auch elektrische, oder?
Inzwischen auch, ja.
Aber nach dir?
Lange nach mir.
Lange nach dir, okay. Das heißt, in dem elektrischen Bereich bist du dann tatsächlich der Pionier und hast dann das Ganze durchgewunken. Hast du die DIN-Norm, die Prüfnorm irgendwo tätowiert?
Oh Gott, auf gar keinen Fall.
Das ist doch mal eine schöne Erinnerung.
Ich muss auch wirklich sagen, ich habe ja angefangen sehr hemdsärmelig. Inzwischen kenne ich mich da dann doch ein bisschen drin aus und habe schon verstanden, okay, ja, es ist eine technische Prüfnorm, aber es ist wirklich... Es sind die Kinderschuhe einer Prüfnorm. Ne? Wir haben noch ganz viel zu tun dabei. Aber nun denn, das ist, ich habe es angeschoben und jetzt kommen wir in Bereiche, in denen ich auch gar nicht mehr interessiert daran bin, das weiterzumachen. Will ich gar nicht. Interessiert mich gar nicht. Ich will das losschieben und jetzt läuft's doch.
Klar.
Trotzdem nochmal, was halt, wir sind der Pionier, ne, was diese Thematik angeht. Mit Sicherheit höre ich das gerne und bin ganz glücklich darüber, wenn das so wahrgenommen wird. Aber diese Fahrzeugklasse, der Elektroroller, ist ja eigentlich nichts weiter als ein Mofa, was es seit 1980, 90, meine, wie viele Chaos sind wir alle früher gefahren, die ganzen kleinen Herkules-Dinger, das ist alles genau das Gleiche, nur jetzt ein Elektroantrieb und dem Prinzip Form follows Function folgend, brauchst du diese gesamte Joghurtbecher-Verschalung drumherum nicht mehr, weil du einfach den Motor in der Narbe hast und der Akku scheiße klein ist. Also brauchst du das alles nicht mehr. Es ist nichts weiter als ein Mofa. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir lassen mal den Sattel weg, weil jetzt kannst du es auch falten. Das ist keine Kernphysik.
Verstanden. Du bist so begeistert davon, wie man ja offensichtlich hört und sehr echauffiert im positiven Sinne. Wie begeisterst du deine Kunden für das Thema?
So.
Das heißt, du redest mit jedem, jeder, der bei dir ein Produkt kauft, den rufst du an.
Ruf mich alle an.
Ich wäre vorsichtig mit sowas.
Oh Gott, nein.
Wenn Leute die Telefonnummer von Prüfnormen oder wenn du die Telefonnummer von Prüfnormen in Brüssel rausfindest, finden Menschen auch deine Telefonnummer raus.
Oh Gott. Jetzt ja, aber das ist aber in Ordnung. Im
Ernst, also das Thema, was ich ja faszinierend finde, nochmal ein bisschen in einen anderen Kontext zu setzen, die Nunatak-Beratung hat ja gerade eine Studie rausgebracht, da stehen drin, ich habe es gerade vor mir stehen, dass 26,2% der Nutzer das Verkehrsmittel zumindest mehrmals die Woche nutzen. Das heißt, ein Viertel derjenigen, die sich fortbewegen oder multimodal fortbewegen, finden offensichtlich so ein E-Scooter, so ein Tretroller cool und nutzen das gerne in ihrem Alltag. Das ist mehr als alle anderen Shared-Mobilitätsangebote drin. Die anderen sind so Carsharing bei 10%, Roller-Sharing, also Emmy, Coop, gut, Coop, rest in peace, 17,6%. Das heißt, E-Scooter, das, was du baust und jetzt die Sharing-Branche draußen groß aufzieht, können wir gleich noch drüber sprechen, ist relevant für Menschen. So, das heißt, das ist eine Begeisterung, die dort für dieses Fortbewegungsmittel existiert. Abgesehen davon, dass es Spaß macht, weil man elektrisch mit einem Knopfdruck am rechten Daumen sich fortbewegt, warum macht das so viel Spaß? Was sagen deine Kunden als jemand, der schon seit Jahren ja die Dinger an Endkunden verkauft?
Also ich glaube, das Faszinierende, je nach Zielgruppe unterschiedlich ist. Ich glaube, meine Faszination ist eine Kombination aus der Mobilität, die geräuschlos stattfindet, mit einem meines Erachtens nach wirklich bemerkenswerten Drehmoment. Ich mag dieses Drehmoment, diese Beschleunigungsmöglichkeiten und ich mag dieses leise, schleichende sich fortbewegen oder diese Stille sich fortbewegen. Ich finde das einfach unglaublich toll. Ich mag das außerdem, dass ich ankomme irgendwo, ohne außer Puste zu sein oder durchgeschwitzt zu sein im Sommer. Und man kann da auch mal irgendwie ein Hemd anhaben, ohne dass man da einfach da irgendwie Placken unterm Arm hat. Das mag ich gerne. Zum anderen mag ich es aber auch, dass ich nicht dazu genötigt bin, mein Fahrzeug auf der Straße stehen zu lassen und mir zu überlegen, ob da jetzt gerade ein Hund gegenpinkelt oder jemand da nachts irgendwie, frag mich nicht, das Fahrzeug mal sich einverleibt. Das mag ich persönlich gerne. Außerdem, ich bin passionierter Camper. Ich bin jedes Wochenende mit dem Wohnmobil unterwegs, gerne am Kiten, gerne am Strand und im Sommer jetzt zum Beispiel auch in Italien unterwegs. Und es ist einfach geil, wenn du irgendwo hinkommst, parkst, machst hinten die Klappe auf und nimmst einfach dein eigenes Fahrzeug daraus, was einfach auf Schuhgröße, quasi auf Schuhkartongröße zusammengefaltet ist, packst das aus und fährst kurz eben zum Bäcker nachnehmen. Ich mag das einfach und das sind die Sachen, die mich faszinieren. Ich glaube aber, dass zum Beispiel eine Zielgruppe, die wir im Campingbereich haben, 60, 65, 70 plus will ich mal sagen, die Leute, die fit genug sind noch, um von A nach B zu kommen und die auch mal was unternehmen, aber nicht mehr Bock haben, sich kaputt zu machen, die aber auch mal sagen, ey, 1, 2, 3.000 Euro, komm, scheißegal, mach ich mal eben. Die Zielgruppe, die freut sich wahnsinnig über eine neu gewonnene Mobilität, ohne zu strampeln mit dem Fahrrad. Und er freut sich auch an der Technologie. Guck mal, das ist modern, das ist mal was anderes. Und ich glaube wiederum, die Zielgruppe, ich sag jetzt mal so 15 bis Mitte 20, die sehen das nochmal ganz anders. Ich glaube, je jünger die Zielgruppe, desto mehr ist es für die, ich bin jetzt erwachsen. Und die Zielgruppe, die dann so am Anfang, Mitte 20 ist, die sind völlig unaufgeregt. Die sagen sich, Alter, nerv mich nicht. Ich will jetzt losfahren, gib mir das Ding, das ist praktisch, das ist einfach, was ist los? Ich brauche keinen Führerschein, ich stelle mich jetzt darauf und fahr weg. Und ich mache doch keinen Autoführerschein, der kostet mich doch 2.000 Euro und ich muss mich von so einem dusseligen Fahrlehrer irgendwie 40 Stunden lang um Block jagen lassen und dann eine Prüfung ablegen. Das wollte ich schon in der Schule nicht. Ich stelle mich jetzt darauf und fahr los. Ich glaube, das ist einfach, die Zielgruppen haben komplett unterschiedliche Motivationen.
Wir diskutieren ja häufig auch in diesem Kontext darüber, dass jetzt E-Scooter-Autos ersetzen können, beziehungsweise vor allem die Sharing-Branche hat das ja groß angekündigt und meistens, viele Artikel gehen ja, zahlen ja darauf ein, was wird denn ersetzt? Hat das tatsächlich stattgefunden? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, dass das Auto nicht ersetzt wird durch Roller. Ganz klar.
Amen.
Es wird immer Autos geben. Es ist einfach viel zu praktisch, ein Auto zu haben. Und außerdem ist es einfach das Grundbedürfnis an Mobilität in der Innenstadt. Das kannst du anders decken. Aber wir sind nun mal einfach in einer Zeit, in der man auch mal von Hamburg nach Lübeck fahren will aber auch mal nach Frankfurt. Und das ist einfach mit dem Roller nicht drin. Und dafür ist ein Auto einfach sehr naheliegend und die Leute wollen nicht immer mit der Bahn fahren.
Klar, aber natürlich der Weg nach Lübeck ist natürlich der Roller kein Ersatz für. Aber reden wir mal in der Innenstadt. Also wirklich diese Wege. Wie bewegst du dich fort? Wann beispielsweise ist für dich in deiner Mobilitätsrealität der Scooter ein Ersatz wofür?
Ich glaube, dass der Scooter Lücken schließt. Ich glaube, dass ich würde es anders sehen, als der Scooter ersetzt ein Auto. Ich würde sagen, einmal ist auch so eine blöde Pauschalaussage, die man auch mit dem Amen belegen kann. Das Auto hat in der Innenstadt nichts mehr zu suchen. Punkt. Amen. Und jetzt stellt sich die Frage, was passiert mit dem Mobilitätsbedarf in der Innenstadt? Und da gibt's natürlich auch ein Zusammenhang, aber es ist jetzt nicht der kausale Zusammenhang, Auto ist aus der Innenstadt raus, also fahren alle Roller. Das ist ein bisschen zu einfach. Es ist einfach klar, die Autos haben in der Innenstadt immer weniger zu suchen, Städte werden größer, das ist einfach, das hat hier nichts mehr zu suchen, das ist kein Raum, kein Platz. Und jetzt gibt's einen Bedarf an Mobilität in der Innenstadt, der sich umverteilt auf alles, was geht. Das werden Sharing-Systeme natürlich sein, das werden moderne Formen von Taxis sein, also Moja und Co. Das wird mit Sicherheit Bus und Bahn sein und es werden Sharing-Systeme sein und die Leute, die sagen, ich habe keinen Bock, so einen angegrabbelten Stahlroller zu nehmen, der mit 25 Kilo Kaugummi im Handgriff hat, ich will was Geiles Eigenes und will ganz gerne mich auch über meine Mobilitätsform definieren und möchte ganz gerne das iPhone der Mobilität an der Seite haben, der holt sich halt einen Roller.
Okay. Dann lass doch mal ein bisschen über das Thema Sharing sprechen, wo du das gerade schon angesprochen hast. Wie ist deine, also nochmal, auch ich benutze den Begriff Pionier einfach, weil es ganz gut dazu passt. Du hast jetzt, betrachtest das Ganze seit jetzt ungefähr einem halben Jahr. Wie geht's dir damit, dass du siehst, dass jetzt irgendwie 6.000, 7.000 Scooter in Hamburg steht, in Berlin glaube ich an die 10, in Deutschland insgesamt, weiß nicht genau, einige Zehntausende. Wie geht's dir damit?
Ich bin da geteilter Meinung zu. Zum einen bin ich unglaublich stolz und glücklich darüber, dass das passiert, weil ich habe es halt immer geahnt und immer gewusst. Zum anderen muss ich sagen, es fällt mir natürlich schon auf, dass sehr, sehr viele Ideen, die ich seit Jahren irgendwie auch als Hardware in den Markt bringe, als kommunikativen Punkt in den Markt bringe, dass das einfach übernommen und kopiert wird und einfach gemacht wird, während ich es rein technisch, ich hätte es vor 5 Jahren schon machen können, aber ich habe immer wieder den einen Punkt vor Augen. Erstens, man kann nicht alles machen. Und zweitens, dieses Sharing-Prinzip, das ist total geil, aber aus unternehmerischer Perspektive ist Sharing eigentlich ein Finanzmodell.
Auf jeden Fall, merkt man ja auch. Ich meine, die sind alle mittlerweile, die Großen, über 100 Millionen investiert.
Genau.
Die verbrennen Kohle auf ganz hohem Niveau und ob sie profitabel sind, beantwortet jeder das unterschiedlich. Das heißt, worauf willst du hinaus?
Also ich will darauf hinaus, dass aus der rein unternehmerischen Perspektive, wo es selten nur um die Hardware geht, sondern um das Gesamtmodell, ist das Prinzip von Sharing, was halt so stark VC-basiert ist, was so stark investitionsstrategiemäßig ist, was so stark Meilenstein-getrieben ist, es ist einfach nicht etwas, wofür ich brenne. Weil das Prinzip, möglichst viel Geld anzuhäufen, ist erstmal ganz nice, wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt irgendwie, meine Orangenplantage und press mir meine eigenen Olivenöle und hast nicht gesehen. Ja, ganz schön, toller Gedanke. Und jeden Morgen 3 Stunden Yoga, super. Aber das Prinzip von, jetzt muss ich nochmal 100 Millionen ansammeln, um nochmal ein paar mehr Roller an den Markt zu stellen. Und das ist einfach, ich glaube, dafür musst du geboren sein.
Das heißt, du bist froh, dass du nicht in den Markt gegangen bist?
Nein, ich überprüfe mich laufend, weil ich natürlich das schon, also ich finde auch die Technologie sexy. Ich finde es auch geil, solche Roller zu bauen, die ansatzweise unkaputtbar sind, die mit IoT-Devices auszulegen und dann über ein Flottenmanagementsystem zu gucken, irgendwie, wo ist denn der Roller. Und wir haben das ja auch schon gebaut. Wir haben es für die Schweizer Bundesbahn gemacht. Wir haben unsere Sharing-Modelle, die auch fertig sind, die wir auch rausstellen können und werden zum Jahresende auch da noch einmal in die Kommunikation gehen, weil wir auch dort so einige Sachen in den Markt bringen können und werden. Aber ich muss sagen, mir fehlt noch ein wenig das Selbstverständnis dahinter, auf der Dimension mit Venture Capital zu hausieren und zu hantieren. Weil es einfach, ich komme nicht aus dem VC-Bereich. Ich bin ein total emotional getrieben, Idealismus getrieben und wir wachsen auch auf die Art und Weise wie blöde. Wir sind vom ersten Tag an profitabel. Wir haben letztes Jahr jetzt wieder fast 400% Wachstum hingelegt, wieder profitabel. Fürs nächste Jahr haben wir Vorordern, die uns das zweite Mal in Folge über 300% Wachstum jedes Jahr nacheinander generieren.
Glückwunsch.
Das ist also Wahnsinn, danke. Und da bin ich so krass stolz drauf. Und irgendwie muss ich sagen, ja, es läuft ja ganz schön gut eigentlich. Sollen die doch ihre Sharing-Themen machen? Da jetzt nochmal mit reinzuspringen hieße, also ehrlich gesagt, unter 150 Millionen Investitionen würde ich da jetzt gar nichts mehr anpacken wollen. Warum soll man das machen?
Du hast mal gesagt, in einem Goldrausch muss man Schaufeln verkaufen.
Ja.
Jetzt hast du ja, um es mal provokativ auszudrücken, auf diesem Markt keine Schaufeln verkauft. Zumindest die großen Player, die in Deutschland sind, beziehen ihre Fahrzeuge, glaube ich, zum großen Teil von Okay.
Ja.
Wie geht's dir damit, dass das sich nicht bewahrheitet hat? Und warum ist das so, wenn du das teilen magst?
Nach unserem Podcast habe ich einen Termin, das ist Okay im Übrigen. Die kommen gleich vorbei. Also, ich habe gelernt, dass die großen Sharing-Unternehmen natürlich, ich will es mal sagen, eine Schwierigkeit damit haben, von einer Zwischeninstanz abhängig zu sein, was ihre Hardware angeht. Das führt halt dazu, dass halt relativ viele Kack-Sharing-Roller sehr lange unterwegs waren. Aber ich muss mal auch sagen, ein Roller zu bauen, das ist jetzt auch nicht Nuclear Power Plant Building, ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, Alter, da steckt aber richtig was drin, wie in dem neuen, frag mich nicht, Rutschschleifgetriebe von Audi, hast nicht gesehen, ne? Das ist ja gerade das Geile daran. Es ist so kacke einfach. Trotzdem muss ich sagen, sehr, sehr viele der Sharing-Roller, die sehr lange unterwegs waren, waren sehr lange sehr, sehr mies. Und jetzt kommen natürlich die ersten, die auch wirklich anständig sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Über lange Sicht gesehen brauchen mich die Sharing-Leute nicht, um wirklich was Fantastisches, Funktionierendes zu bauen. Ich finde nur ganz persönlich, die sehen einfach alle so mittelmäßig aus, bis auf Tier, finde ich. Die sind ehrlich gesagt schick. Finde ich auch die Firma im Übrigen, die einen sehr, sehr hohen Sympathiewert genießt, weil die einfach irgendwie, finde ich, die stechen raus durch Sympathie. Die mag ich irgendwie. Wieso, weiß ich gar nicht. Ist irgendwie so. Aber ich habe da bisher nicht viel reinverkauft in die großen Sharing-Themen. Aber wir haben laufende kleine Sharing-Kunden, die sagen, okay, ich will jetzt hier mal 100, kann ich da mal 50 haben, kann ich da mal 80 für mein Hotel, ich habe hier einen Park, da will ich 20 haben, hier will ich wieder was vermieten. Das heißt, wir haben immer so kleine Batches und das ist der Markt, der für uns spannend ist.
Okay, spannend. Da finde ich, in dem Bereich habe ich mal gelernt, dass Wunder Mobility aus Hamburg ja auch jetzt mittlerweile Hardware an den Mann bringt, zusammen mit ihrer Software Wunder Fleet und auch ein IoT-Modul mit dran schraubt. Das heißt, die verkaufen ja im Prinzip das Gesamtprodukt an viele Sharing-Anbieter. Ich glaube, die waren anfänglich auch mit ihrer Software bei TIER dabei. Sind sicherlich auch so, dass die den riesengroßen Markt weltweit sehen von Städten, Kommunen, Hotels, Freizeitparks, Universitäten und Co. Wie differenzierst du dich von dem, was die dann tun?
Gar nicht. Doch.
Die Antwort hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ich hatte Bock, es gar nicht zu sagen, aber total, wir sind was ganz anderes. Ach, das war das Erzähl. Schön, einmal zu sagen, gar nicht. Wir sind genau so. Nein, also wir sind, meine Wunder, auch eine absolut geile Bude, was die da auf die Beine stellen, ist also absolut beeindruckend. Vor allem auch aus finanzieller Perspektive, weil die natürlich einfach so viel Cash raisen, da fliegt ja einfach der Geschmack aus dem Gesicht. Ist aber auch eine Bude, die das leicht verargumentiert, weil die Software getrieben sind. Und das Potenzieren oder das potenzielle Skalieren von Software ist halt was ganz anderes als das, was wir machen, nämlich Hardware. Und wenn du mich nach der Differenzierung fragst, die machen Software und bieten eine Plattform und wir sind derjenige, der Brands aufbaut und Hardware dazu liefert und irgendwann unsere Brands einfach dann quasi in Kooperation mit den Softwarelieferanten eine Familie gründen können. Und da können wir zum Beispiel dann mit Wunder kooperieren, wir können mit Co-Module kooperieren, wir können mit Omni kooperieren, weil die brauchen ja alle etwas, um quasi ihre Software auch einzusetzen.
Okay, spannend. Das klingt so, als gäbe es da noch einiges in der Zukunft, was auf uns warten könnte.
Oh ja.
Ich finde es ja immer insofern auch interessant, du sagtest ja, dass der Sharing-Markt hat jetzt ja begonnen mit im Prinzip 5 bis 10 Anbietern, die mehr oder weniger dasselbe machen. Viele haben jetzt Okay-Scooter, viele machen ähnliches Angebot. Die Frage, die ich vorher noch stellen wollte, wie kann man sich differenzieren in einer Art, dass ein Sharing-Angebot zwar auch auf der Straße verfügbar ist, aber letztendlich einen anderen Wert bietet in Form von mehr Nachhaltigkeit, in Form von irgendeiner Charakteristik, die eben nicht alle schon haben, weil bisher ist es ja wirklich Copy and Paste.
Ich finde ja das Perverse, ne? Dass jeder gerne auf der Nachhaltigkeit rumhackt und alle sagen, Nachhaltigkeit ist wichtig und machen wir uns nichts vor. Ja, das ist wichtig, das ist sogar das Ein und Alles. Ne? Das ist, wenn wir hier uns den Ast sitzen, auf dem wir absägen, auf dem wir sitzen, brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber unterm Strich, was den Einsatz der Fahrzeuge angeht, du glaubst doch wohl nicht, wenn irgendjemand abends mit seinen Jungs irgendwie ein Bierchen trinken will und sagt, ich fahre jetzt mal ganz kurz dahin, dass wenn da ein Roller steht, der nicht nachhaltig ist, dass der den nicht nimmt, weil der nicht nachhaltig ist. Das ist, also ich glaube, die Kunden entscheiden aufgrund von Verfügbarkeit, wie viele Fahrzeuge sind irgendwo verfügbar, wie leicht lasse ich mich durch die App quasi zum Verleihvorgang navigieren und dann ganz, ganz spät, was kostet das? Weil dann, ob das jetzt 20 oder 30 oder 50 Cent kostet, ich glaube, das ist irgendwie scheißegal. Wenn du das nutzen möchtest, dann nutzt du das und machst das. Und ich glaube, Nachhaltigkeit finde ich, das ist ehrlich gesagt eine Verantwortung, die jedes Unternehmen gefälligst zu verfolgen hat. Aber ich glaube, das Perverse ist den Endkunden, den Einsatz, der es am Ende einsetzt, den interessiert es leider Gottes nicht.
dem Moment, da gebe ich dir wahrscheinlich recht, auch wenn du tatsächlich, glaube ich, mal im Bereich Carsharing was anderes gesagt hast, dass du bereit wärst, weiter zu gehen für dann ein beispielsweise Elektrofahrzeug versus ein Verbrennerfahrzeug.
Das ist aber ganz komisch. Also ja, habe ich gesagt, meine ich auch nach wie vor so. Erstens glaube ich aber auch, nee, das war das Erste. Das Zweite, glaube ich, ich bin auch nicht so richtig typisch, was das angeht. Das ist aber eine andere Motivation. Ich würde zu einem Elektroauto gehen, nicht vorwiegend, weil ich damit etwas Gutes tue, sondern weil ich es einfach geil finde, weil ich einfach fasziniert bin von dieser geräuschlosen Beschleunigung und von dieser Technologie. Ich werde einfach furchtbar, das war mega fett.
Ich glaube, also ich gebe dir recht, dass das Thema Nachhaltigkeit ist weniger geeignet, um was zu verkaufen, in dem Moment, wo man beispielsweise einen Scooter braucht, um diese Distanz zu überwinden. Die Frage, oder zumindest der Idealist in mir wünscht sich, dass es möglich wäre, dass man das verkaufen könnte. Und es muss ja auch nicht unbedingt Nachhaltigkeit sein. Es kann irgendwas anderes sein. Ich suche eigentlich eher nach irgendeinem Differenzierungsmerkmal, sodass man nicht anhand des Preises differenziert und anhand der Verfügbarkeit, sondern dass es irgendetwas anderes ist. Kann sein, dass es naja, das noch gut, nicht gibt.
Aber meine ganz im Ernst, also das ist, ich glaube, diese Differenzierung, ne, findet meines Erachtens nach, die findet ja beim Endkunden in dem impulsiven Moment statt, wo er sagt, jetzt will ich loslegen, jetzt will ich losfahren, ich habe ein Problem, das muss jetzt gelöst werden, ich will dahin fahren, was steht hier? Ne? Und ich meine, es ist einfach die Verfügbarkeit, die initial wichtig ist, aber das, was natürlich auch ganz viel macht, ist natürlich, wie schön lässt sich der Roller fahren. Und wenn du da einfach irgendwie so einen 6 Zoll Vollgummireifen hat, der dir einfach die Plomben aus den Zähnen schlägt, oder dann ein Fahrzeug mit 10, 11, 12 Zoll Rädern, der weich gefedert ist, der Roller, oder vielleicht sogar ein Fahrzeug, was 45 fährt, keine Ahnung, ne? Es gibt ja alle möglichen Varianten und Optionen, die du da machen kannst, dann ist das ein wichtiger Faktor. Und noch etwas, das Integrieren der App in vorhandene App-Systeme, will ich mal sagen, weil ist, glaube ich, mega wichtig. Und ich denke, die Motivation die Situation, dass ich irgendwo stehe und mir eine neue App runterladen muss, wieder überall meine Daten eingeben muss, das nervt. Das nervt richtig. Und das ist ja das, finde ich, was Facebook sensationell macht, die snaken sich ja überall rein und du sagst einfach hier Facebook, anmeld mit Facebook und schon sind deine ganzen Daten auf Facebook und dein Geburtstag und frag mich nicht, deine Uroma irgendwie bei irgendjemandem gelandet.
Und das findest du gut?
Nein, ich finde, die machen das fantastisch, ich finde es eine totale Frechheit, muss aber gestehen, ich kann mich da unglaublich drüber empören und aufregen, mit dem Fuß auf den Boden stampfen und kommt es beim nächsten Mal, drücke ich wieder mit Facebook anmelden, weil es aber so scheiße praktisch ist und bin da einfach,
Komfort
da bin ich
einfach, König,
ja? Ja, ey, da bin ich einfach echt, da bin ich echt eine Muschi, das ist echt nicht geil von mir, aber das ist, so sind aber Nutzer.
So sind Nutzer, das ist, ja, da ist auf jeden Fall was dran.
Sorry, das ist aber, ich muss es so stehen lassen, tut mir leid. Trotzdem noch eine Sache, weil ich den Gedanken nicht zu Ende geführt habe. Ich glaube, Diversifizierung war die Intention, war deine Frage erstmal. In dem Augenblick, wo ein Verleiher es schafft, sich an eine große Plattform dran zu hängen, so dass du nicht mehr separat quasi dich listen musst, dann ist das nochmal eine Riesenintention. Und das war das, was wir ursprünglich mit der Schweizer Bundesbahn mal gemacht haben. Und das war auch ein sehr erfolgreicher Pilot, den wir dort gemacht haben. Dort haben wir Fahrzeuge quasi auch mit IoT und Sharing-Systemen ausgestattet, lange bevor das hier irgendwie so breit war. Das heißt, wirklich 2 Jahre, bevor hier sich die Gesetze geändert haben, haben wir das bereits in der Schweiz gemacht. Und da war die Intention, jeder in der Schweiz hat die SBB-App, weil die Schweizer Bundesbahn einfach anders als in Deutschland wirklich eine sehr, sehr hohe Reputation hat, pünktlich kommt, sauber ist, fantastisch organisiert ist. Ich glaube, die SBB, da wird auch 400% so viel investiert, wie die Deutschen in ihr System investieren. Darum funktioniert es auch. Jeder hat die App und Intention war, was passiert, wenn man ein Verleihsystem in diese App integriert? Und lange Rede, kurzer Sinn, das würde riesig diversifizieren, wenn es eine App gäbe, die quasi alle integriert.
Stimmt, da haben wir, glaube ich, nächstes Jahr noch einiges zu erleben, auch in Hamburg. In Berlin hat es ja schon begonnen mit der Yelpi-App. Mhm. Aber ja, bin ich bei dir, dass das ein Element ist. Ich würde gerne noch mal kurz zurück zu dem eigentlichen Markt kommen, den du ja bist, nämlich B2C. Du verkaufst ja primär deine Produkte an Endkunden. Jetzt ist es ja so, dass hat wahrscheinlich jeder erwartet, zum Weihnachtsgeschäft, Lidl, Aldi, Saturn, wie sie nicht alle heißen, Otto hat ein Leasingangebot schon seit mehreren Monaten, überall kann man jetzt Roller kaufen, auch irgendwelche teilweise sehr billigen, teilweise sehr unansehnlichen, teilweise netten, guten Produkte, die kann man jetzt leasen kaufen. Jetzt heißt, auf einmal ist da ein Markt oder sind da viele Konkurrenten für dich. Wie gehst du damit um?
Demütig beobachten und schnell nachlaufen. Also erstens...
Ich nach Eichhörnchen-Modus.
Eichhörnchen, schön Lemming hin anstellen. Nee, drauf eingestiegen. Der Lidl-Roller, ich kenne die Fabrik, in der der zusammengenagelt ist, und habe den Roller seit anderthalb Jahren, steht er hier im Keller da hinten, habe ich mir angeguckt und gesagt, oh Gott, mit so einem Scheiß will ich nichts zu tun haben. Der Aldi-Roller, das waren ja die jetzt die CI von unserem allerersten Roller geklaut haben, der Egrid One, der heißt jetzt auch One von Aldi, ganz lustig. Roller steht da hinten auch, ist bereits irgendwann einmal, ich glaube schon von CD Blitz gemacht worden auch. Ich habe was gehört von 30% Rückläufern aufgrund von sich lösenden Schrauben im Hinterrad. Habe die Fabrik auch auditiert, dann mit diesen Fabriken, die eine solche Fahrzeuge produzieren, arbeite ich nicht so gerne. Es ist, wie gehe ich damit um? Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht muss man das einmal so, meine Grundannahme muss ich dir einmal eben sagen. Ich gehe davon aus, dass der Markt in den nächsten 1 bis 2 Jahren einen tierischen Boom erleben wird, mit einer riesigen Umsatzzacke nach oben und dass dann sehr spontan diese Umsätze einbrechen werden. Von heute auf morgen. Und keiner weiß wieso. Das wird irgendwann an Sexiness und Geilheit verlieren. Und dann wird es einbrechen. Und dann wird sich das auf ein Plateau einpendeln. Davon gehe ich aus. Und die ganzen 199, 299, 349 Euro Roller, die werden brennen ohne Ende. Ich meine jetzt nicht nur physisch im Haus, sondern ich meine umsatzmäßig. Und die werden aber auch ganz viel mit dem Image dieser Fahrzeugklasse machen. Und ich neige dazu manchmal sehr polemisch zu sein und möchte es an dieser Stelle auch sein, wer sich mit Scheiße umgibt, der stinkt auch danach. Und damit will ich nichts zu tun haben. Das ist einfach so, wenn man betrachtet, warum sind die so günstig? Wie kann das sein, dass da ein 279 Euro Roller steht und unser kostet 1649 und in Wirklichkeit stellst du dich drauf und beide fahren?
Und wie kann das sein? Was ist der Unterschied?
Naja, das ist, also zum einen sind es natürlich Reichweitenfrage, Drehmoment und so weiter, ne? Kleine Räder, 6 Zoll gegen 10 Zoll macht natürlich einen Unterschied. Es ist aber, die Kostentreiber sind immer die elektrischen Komponenten. Das heißt, das ist die Batteriezelle, das ist das Assembling der Batteriezelle zu einem Pack, das ist der Controller und der Gasgriff, Display und Kabellage. Das sind die Sachen, die einfach wirklich, und der Motor natürlich, das sind die Sachen, die wirklich einfach kosten. Verursachen. Und in dem Augenblick, wo du anfängst, an der Batterie zu sparen, ist das Prinzip relativ leicht. Entweder du nimmst eine Zelle von LG, Samsung oder sonst irgendwas, oder einer, und damit hast du eine gewisse Sicherheit, dass die Zellen, die angeliefert werden, von den Innenwiderständen so gebalanced sind, dass du weißt, du kannst eigentlich jede Zelle zusammenschmeißen, das passt. Dann ist also die Aufgabe an denjenigen, der die Akkuzellen zu einem Pack macht, verhältnismäßig einfach, weil du kannst einfach alles so, wie es ist, zusammenpacken und hast damit in dem Pack eine sehr, sehr ausgeglichene ein Leistungsverhältnis zwischen den Zellen. Und damit ist das Prinzip, das Pack ist so stark wie das schwächste Glied, nicht mehr dazu führen, dass das Pack einfach nach einem halben Jahr kaputt ist. Jetzt gehst du mit den Spezifikationen nach unten und sagst, du nimmst jetzt keine LG, Samsung, Panasonic Zelle, sondern ich mache jetzt ein Extrembild auf, nimmst die billigste Zelle, die du kriegen kannst. Dann hast du die eine Zelle, die sehr, sehr gut performt, die andere Zelle, die sehr, sehr schwach performt und packst das in ein Akku-Pack. Das heißt, du hast dann, ich mache es rund 60 Zellen und eine Zelle ist schwach dabei. Das Pack ist also unterm Strich so schwach wie die eine Zelle. Und wenn du dann noch ein dummes Batteriemanagementsystem oben aufpackt, was halt im Zweifelsfalle das nicht erkennt, dann kann es ja auch schon mal passieren, dass die eine Zelle so tief entladen wird, dass sie sich chemisch verändert. Und wenn du ganz viel Pech hast, fliegt dir die auch mal um die Ohren und damit will ich nichts zu tun haben. Jetzt sind diese günstigen Angebote, die kombinieren halt alles Mögliche. Die nehmen eine billige Zelle, Die nehmen obendrein jemanden, der die Zellen zu einem billigen Pack zusammennagelt. Dann nehmen sie dazu auch noch einen billigen Controller, der auch nochmal dann nicht $25 oder $30 kostet, sondern $10 oder $8. Das heißt, dann sagen sie ja, eine Sicherung, die wir einbauen, die machen wir mal elektrisch, die Sicherung. Dann haben wir keine physische Sicherung mehr, aber eine elektrische Sicherung in so einem billigen Controller und im billigen Batteriemanagementsystem, die hat dann auch Toleranzen, da wirst du dann auch, kannst auch mal Angst haben. Dann nehmen wir ein günstiges Ladegerät und schon hast du ein System, was ich ehrlich gesagt in meinem Wohnzimmer nicht mehr laden will. Und so kriegen die das hin. Und wenn du mich fragst, was mache ich? Wir werden auch in im Laufe des nächsten Jahres andere Fahrzeuge bringen und werden 6 neue Fahrzeuge dazu nehmen, die wir bringen, und werden unsere Produktrange von 549 Euro bis 2.500 Euro auffächern und haben damit aber dann in dem Billigsegment gesagt, okay, wir nehmen die physische Struktur eines günstigen Rollers, packen da aber zuverlässige elektrische Bauteile rein. Das heißt, damit bin ich nicht der allergrößte Billigheimer und muss nicht zum vierten Mal eine Lidl, Rewe oder eine Aldi-Anfrage ausschlagen, was ich laufend mache. Kann aber sagen, ja, wir sind nicht bei 2,99, aber 5,49. Dafür kannst du dich aber darauf verlassen, dass es funktioniert.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade wenn man über Unfälle und das Sicherheitsrisiko spricht, was ja durchaus nicht von Hand zu weisen ist bei einem Fahrzeug, welches 20 oder vielleicht sogar schneller fährt, je nachdem, in welchem Land man dann das Ganze verkauft. Was ich spannend finde, vielleicht kannst du darüber noch ein, zwei Sätze sagen, ist der Innovationszyklus jetzt sowohl in deinem Markt als auch im Sharing-Markt. Viele sprechen immer davon, die haben ihre eigenen Scooter gemacht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die in der Regel auch einfach nur Scooter mehr oder weniger von der Stange kaufen, die es dann halt in Asien gibt. Üblicherweise dauert ja die Produktentwicklung von Hardware länger als jetzt nur 2-3 Monate. Wie erlebst du das? Wie häufig bist du in China und wie schnell schaffst du es, von einem zum nächsten Produktzyklus zu kommen?
Ich bin regelmäßig in China, aber lange nicht mehr so häufig wie früher. Wir haben inzwischen, also unsere Mitarbeiter in China, aber auch hier nochmal ein Produktteam von 4 Leuten, irgendwie, die quasi hier arbeiten, engineeren und das Produktmanagement betreiben. Ich gehe nach drüben, um zum einen den Kontakt zu den Fabriken nicht zu verlieren, um zum anderen aber auch regelmäßig die Prozesse zu auditieren. Was die Produktlebenszyklen angeht, so ist es so, dass es eine grundsätzliche Unterscheidung gibt zwischen, ich nehme jetzt einen Sharing-Roller wie Okay, Tier, Voyflash, Cirque, frag mich nicht, wie sie auch alle heißen, und sage Folgendes, eigentlich kann der genauso von den Funktionen sein wie alle anderen auch, aber soll ein bisschen anders aussehen. Sprich, ich nehme Motor, Batterie, Gasgriff, Display, alles so wie bei allen. Und dann mache ich mal ein anderes Battery Case drumherum und ein anderes Schutzblech. Dann hast du das Battery Case, ist ein Strangkussteil, irgendwie kostet das Werkzeug 1.500 Euro. Da presst du das da durch und dann sieht das Battery Case anders aus, packst den gleichen Schrott rein wie vorher und dann hast du das in 6 Wochen fertig. Das ist schneller als Haare waschen. Das ist wirklich mega easy. Und vor allem das Wichtige, du kannst die gesamten Zertifikate nutzen, die für das elektrische System schon fertig sind. Du musst nichts mehr abstimmen. Das ist wirklich mega leicht. Wenn du jetzt sagst, ich möchte ganz gerne aber ein anderes Fahrzeug haben, dann will ich zum Beispiel, ich möchte zum Beispiel ein neues Bremssystem haben. Wir haben gerade mit einem deutschen Technologiegiganten ein Bremssystem entwickelt. Das ist ein neues Bremssystem, was mal wieder eine Lösung sein wird, die wir gemacht haben, die in 2 Jahren die Welt nutzen wird, in aller Bescheidenheit. Es wird in 2 Jahren keinen Sharing-Roller mehr geben, der dieses neuartige Bremssystem nutzt. Das ist ein in das Rad integriertes Bremssystem, basierend auf dem Gedanken einer Kupplung. Das wird ziemlich fett sein, da kannst du mit dem Hammer raufschlagen und das wird nicht kaputt gehen. Wenn du sagst, du willst so etwas machen, dann kannst du davon ausgehen, dass du einen neuen Motor bauen willst. Mit einem neuen Motor musst du das Controller-System abstimmen und dann sagst du, du willst noch ein Akkuschnellwechselsystem haben, was aber trotzdem auch in einer, frag mich nicht, in einer Dockingstation nebenbei zu laden ist und willst den Roller in Segmenten vielleicht auch montieren können. Dann fängst du ganz von vorne an und dann kannst du immer davon ausgehen, dass du unter 18 Monaten eigentlich nicht da rauskommst.
Ja, vielen Dank für die interessanten Insights an der Stelle, weil das ist ja eine Frage, die mich schon länger umgetrieben hat und glaube ich auch mal spannend für die Hörer zu erfahren, was sich dahinter verbirgt. Wir haben ja schon über die ganzen Anbieter gesprochen. Ein Anbieter, der ja auch jetzt im Bereich von eigentlich Sharing zu B2C geht, ist ja Tier mit diesem Angebot MyTier. Was hältst du davon, dass jetzt eigentlich da eine Vermischung auftaucht zwischen zwei Märkten, zwei Anbietern, zwei Branchen?
Finde ich natürlich geil, weil sie sich auch an unserer Domain myegrid.com orientiert haben. Aber also erstens finde ich das interessant zu beobachten. Ich würde jetzt mal suggestiv dabei gehen, ohne Informationen aus irgendeiner erster, zweiter, dritter Hand zu haben, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass es relativ anspruchsvoll ist, als Sharing-Dienstleister diese Unmengen von Rollern, die runtergenudelt nach 3-4 Monaten irgendwo stehen, hervorragend technisch noch funktionieren, aber einfach kacke aussehen, irgendwie weiter, ja, ich würde sagen, wieder zu beleben und mit Sinn zu erfüllen. Zumal jetzt klar ist, dass ein Sharing-Roller ohne ein Schnellwechselsystem einfach nicht besonders schlau ist. Daraufhin werden also die neuen Roller mit Schnellwechselsystem in den Markt kommen und dann stehen die ganzen alten Roller. Was tust du damit? Natürlich müssen die entweder entsorgt werden, das ist teuer, und vor allem ist es sehr, sehr schade, weil da sehr, sehr viele funktionierende Rohstoffe ja drin sind und das Ding einfach auch noch fährt. Also werden die verkauft. Und da muss ich sagen, das finde ich unternehmerisch ganz schlau, sich die Kosten zu sparen für eine Entsorgung und aus Umweltperspektive auch schön, dass die Fahrzeuge jetzt bis zu Ende genutzt werden sollen, bis sie dann wirklich auseinanderfallen, was sie sehr lange nicht tun werden, weil die kleine Panzer sind. Es wundert mich aber auch nicht, dass ich, und jetzt kommt die Information, gefährliches Halbwissen aus zweiter Hand, es wundert mich aber auch nicht, dass das gar nicht mal so gut läuft, weil diese Roller natürlich kleine Panzer sind und der Mehrwert davon, einen eigenen Roller zu haben, ist, dass ich den in meine logistische mobile Infrastruktur integrieren kann. Und so ein
Stichwort Klappen.
Ja, und so ein nicht faltbarer kleiner Panzer, ich meine ganz im Ernst, wer will sich denn eine Schrankwand irgendwie durch das Treppenhaus ins Wohnzimmer stellen? Also darum, also ich finde es spannend und ich wünsche denen allen alles Gute und ich freue mich über jeden Kunden, der sich so einen Roller fährt und der den nutzt und der stabil ist und der sagt, ja geil, ich will meinen Panzer haben. Das ist geil, das ist toll. Ich glaube aber nicht daran, dass das jetzt wirklich ein riesiger unternehmerischer Erfolg wird. Muss es aber auch nicht, weil in dem Augenblick, dem ist wahrscheinlich Tier unterm Strich, selbst wenn die für 200 Euro verkloppen, ist es für die noch ein Gewinn, weil das ja eigentlich ein Abschreibungsmodell ist.
Sehr gut.
Eine bezahlte Entsorgung, das wollte ich eigentlich sagen. Es ist eine bezahlte Entsorgung. War ich polemisch genug, ja, ne?
Vielen Dank, definitiv. Hast du fantastisch gemacht.
Danke.
Florian, lass uns mal ein bisschen zum Ende kommen. Was würdest du tun, wenn Andi Scheuer morgen hier anklopfen würde, unser Verkehrsminister, und sagen würde, Herr Wahlberg, was machen wir als nächstes?
Als nächstes würde ich ganz dringend mich vorsehen, Regulierung für Elektroroller unter der Überschrift Elektroroller weiterfahren zu lassen. Und ich will sagen, ich würde gerne Elektroroller von Sharing-Systemen separat regulieren. Das wollte ich sagen.
Okay.
Ich bemerke immer wieder, dass die Reputation von Elektro-Kleinstfahrzeugen missverstanden werden mit der Reputation des Geschäftsmodells Sharing. Ich bin der Meinung, dass das Prinzip von Sharing regulative Vorgaben braucht. Nicht um die zu dengeln und zu quälen, sondern einfach um es einfach zu regulieren, weil ich dann doch immer wieder natürlich auch das Sahnehäubchen von polemischen Kommentaren beim Bierchen bekomme. Wie kann das sein? Ich habe eine Bar und wenn ich draußen aber meinen Tisch auf die Straße stelle, dann kommt das Ordnungsamt und der darf seinen Roller auf die Straße stellen und den öffentlichen Raum für sein Geschäftsmodell nutzen. Ich bin empört. Ne? Also diese, man muss sich damit einfach mal auseinandersetzen und ich finde, es braucht einfach einen regulativen Rahmen fürs Sharing. Das ist der erste Punkt. Dann finde ich, dass der regulative Rahmen für Elektro-Kleinstfahrzeuge im Verhältnis zu dem, was wir ansonsten für regulatorischen Waren betreiben, okay ist. Und da würde ich erstmal nichts dran machen. Ich würde nur sehen, dass wir mal ratzfatz was an unserer Infrastruktur tun und dass wir die allseits zitierten Städte Kopenhagen und Amsterdam mit ihrer Zweiradstruktur mal wirklich aus dem argumentativen Idealbild rausnehmen und mal als Vorlage nutzen, um jetzt mal wirklich eine Blaupause zu machen, zu sagen, so, jetzt, aber auch hier und dann bitte, bitte nicht in 15 Jahren. Ernsthaft jetzt? Wirklich? Und außerdem würde ich nochmal mit dem Scheuer gerne nochmal sagen, was er denn eigentlich tun kann, damit die Organisation der Baustellen bei uns im Straßenverkehr nochmal eine kleine, nicht mehr eine Evolution, sondern eine kleine Revolution durchläuft.
Okay. du sprichst von Infrastruktur, du sprichst von Straßen, rumstehenden Roller anstelle von Bars oder Tischen. Ich weiß nicht, ob ich dich schon gefragt habe, wie hast du die letzte halbe Jahr wahrgenommen als Experte in diesem Bereich? Wie findest du es, dass da draußen Roller rumfahren, rumstehen? Wie verhalten sich die Kunden in deiner Wahrnehmung?
Ich nehme eine klaffende Diskrepanz wahr zwischen dem zwischen den Kommentaren, die ich schnell lese, überall stehen diese Roller rum, das nervt total, und der Realität. Ich suche immer nach umgefallenen Rollern und nach katastrophalen Bedingungen und finde sie immer nicht. Und in dem Augenblick, wo ich mal einen Roller sehe, der vielleicht sogar dann nicht gerade steht, sondern quer, bemerke ich, dass im direkten Umfeld ungefähr 30 alte Fahrräder irgendwo angekettet stehen, die wahrscheinlich schon Moos drauf haben. Und da interessiert sich keiner mehr für. Und also das ist das eine, was ich wahrnehme. Also diese wahnsinnige, diese negative Emotion, hier kommt eine Veränderung. Veränderung finde ich erstmal doof und da ist jemand dagegen, also bin ich auch dagegen. Das nehme ich wahr. Was aber wieder zu dem Regulatorischen in Sachen Sharing, glaube ich, führt. Ich glaube, es muss einfach Rahmenbedingungen dafür bekommen. Dann nehme ich aber auch wahr, dass es ein nach kurzem Aufbäumen dann doch in den Altersklassen, ich will es mal sagen, jünger als 40, deutlich schneller selbstverständlich akzeptiert wird und als völlig selbstverständlich in den in den Alltag eingebaut wird. Und ich hoffe, dass das weiterhin so sein wird, dass sich das so weiterentwickelt, und merke im dritten Punkt, dass die aus Handelsperspektive, das ganze Handelsketten, die das lange Thema lange nicht ernst genommen haben, inzwischen diese Fahrzeugklasse sehr, sehr ernst nehmen und das als einen ernsthaften Baustein ihres unternehmerischen Alltags sehen. Und wir sind momentan, oder wir waren bisher mit eigentlich jedem Automobilhersteller in Kontakt, was den Bau dieser Fahrzeuge angeht, und haben inzwischen die meisten Themen haben wir aktiv abgesagt, weil ich merke, dass einfach die Geschwindigkeit in der Entwicklung dieser Industrie nur wenige Schnittmengen noch hat mit dem, ja, man erlaube mir das bitte, dass ich sage, aber mit dem Industriemuseum Deutschland.
Das heißt, wenn du schon so gut warst, in Brüssel dort Prüfnormen voranzutreiben und graue alte Männer zu motivieren.
Waren im Übrigen alle sehr, sehr jung.
Ach, okay, na gut. Schade, dann funktioniert das Bild nicht mehr.
Und leider Gottes muss man auch sagen, die waren meistens auch gar nicht mal so gut. Die waren sogar alle total cool und nett. Die waren nur alle, kannten alle deutlich mehr Normen aus dem Kopf als ich.
Wirst du dann bald auch in Hamburg hier mit der Verkehrsbehörde zusammenarbeiten, wenn es darum geht, dass es nicht 15 Jahre dauern darf?
Man darf es ja kaum glauben, ne? Aber Martin Bill hier von den Grünen, irgendwie, ich will nicht sagen, dass er hier ein- und ausgeht, aber er war auch schon hier und wir sind, ich würde mal sagen, im entfernten Austausch dazu, und er wäre jederzeit willkommen im Vorantreiben seiner Fahrradinfrastruktur hier irgendwie einen Elektroroller-Support zu bekommen. Carsten Owens von den Grünen, von der CDU, hat uns stark supportet. Man kann über die Partei sagen, was man will, aber Carsten Owens ist leider Mainz. Der hat uns stark supportet und hart sich für uns eingesetzt. Und meines Erachtens nach ist er auch einer der politischen Initiatoren dafür, dass überhaupt so viel passiert ist, weil er nämlich auch, weil er Carsten Obens nur in Eimsbüttel irgendwie sein Mandat hat, ist er mit mir nach Berlin gefahren und saß mit mir beim Staatssekretär Bilger und hat da mit auf den Putz gehauen. Das heißt, wir sind in Hamburg bereits seit langer Zeit sehr aktiv und ich werde da nicht vor dem Hintergrund, dass ich mich politisch engagieren will, sondern ich will einfach diese Fahrzeugklasse vorantreiben und vor dem Hintergrund werde ich auch weiterhin die Pfoten nicht locker lassen.
Wie siehst du die Zukunft in 5 bis 10 Jahren? Was ist deine persönliche Vision?
Oh, backe. Oha. Ich meine, wahrscheinlich meinst du in Perspektive, mit der Perspektive auf die Mobilität.
Du kannst auch gerne über andere Sachen reden, aber das ist, glaube ich, thematisch sinnvoller.
Viel Plastik. Ich glaube.
Die Dystopien.
Ja, ich glaube, es wird sich einiges tun und ich glaube, dass im Mobilitätsbereich sich in den Infrastrukturen einiges tun wird. Ich glaube, dass viele Leute inzwischen verstanden haben, dass wir uns lernen müssen, schneller zu bewegen und ich glaube, dass sich aber bezüglich der Einflussnahme unserer Automobilindustrie auf die Politik und auf die unsere Wirtschaft im Allgemeinen einiges drehen wird. Und ich glaube, dass der Konzern, so wie wir ihn kennen, in wahrscheinlich schon 10, 15 Jahren, dass der lernen muss, eine andere Struktur zu leben.
Konzern meinst du?
Konzerne, Automobilkonzerne. Ich glaube, ein VW, ein Daimler. Ich glaube, die werden sich in den nächsten Jahren ganz schön neu erfinden müssen.
Fantastisch. Dann wäre meine letzte Frage, wie immer, wen würdest du vorschlagen als zukünftigen Interviewgast hier in dem Podcast?
Ach, scheiße, darauf hätte ich mich vorbereiten müssen. Ne? Ich glaube, also was ich total gerne hören würde, ich würde natürlich total gerne so einen Lawrence von Tier würde ich natürlich total gerne mal hören. Ich finde aber auch zum Beispiel so einen Lukas von Cirque, der ist natürlich auch geil, weil er natürlich so die VC Perspektive, die Investment Perspektive bringt. Das fände ich sehr, sehr geil. Ich finde Personen, die Mobilität aus der Finanzperspektive sehen. Das finde ich mal spannend. Und da kann ich leider Gottes jetzt, ich habe gerade Lukas nur im Hinterkopf, irgendwie, ohne den auch persönlich gut zu kennen. Da gibt es aber bestimmt so einige. Es sind ja auch die ganzen Voy-Jungs, sind ja glaube ich auch 4 Vorzähler eigentlich, die sich da zusammengepackt haben. Ich glaube, das fände ich sehr spannend. Oder guck doch mal bei den Kumpan-Jungs vorbei. Ich hörte, die haben gerade ein zweistelliges Millionen-Invest erhalten und Scruiser wird übernommen, die, soweit ich weiß, irgendwie eigentlich auch, ich wusste gar nicht, dass sie noch gibt. Das würde mich auch interessieren, weil hier nun auch im Elektromobilitätsbereich eher die Fahrzeugklasse der, ich nenne sie mal Vespa-Klasse, machen. Das finde ich auch mal spannend.
Fantastisch, danke für die Hinweise. Vielen Dank für das lustige, spannende, insightreiche Gespräch mit viel Polemik und klaren Aussagen, so wie man dich
gerne. War ein Fest gewesen.
Und ein fantastisches Jahr 2020.
Ebenfalls.
Tschüss. Ein dickes Dankeschön wieder mal fürs Zuhören und dein Interesse. All die Kommentare und Mails, die ich bekomme, motivieren mich sehr, Freifahrt weiter und noch besser zu machen für euch. Wenn du mir dabei helfen magst, dann klick bei Spotify, Deezer, Podigy oder iTunes auf Abonnieren und erzähle alle deinen FreundInnen und KollegInnen davon, was du Spannendes gelernt hast und warum sie unbedingt auch meinen Podcast abonnieren sollten. Ich hoffe, ihr seid mit dieser Folge auf ein paar neue Gedanken gekommen, vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Schickt mir gerne weiterhin eure Fragen und Kommentare an podcast@freifahrt.org oder noch lieber zusammen mit einer Bewertung bei Apple Podcasts. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und auf bald!